Und sind sicherlich noch die Bilder von Anfang der Woche alle vor Augen. Das, was man nie für möglich gehalten hat, dass so eine schöne Kirche in Paris brennen kann. Notre Dame brannte. Und viele schöne Dinge sind dort verbrannt. Und ein Reporter, der während des Brandes über den Brand berichtete, wurde unterbrochen von seiner Kollegin, die nur noch dahin seufzte und sagte, die Dornenkrone ist gerettet. Und sie haben tatsächlich Feuerwehrmänner die Dornenkrone aus dieser Kirche gerettet. Die Dornenkrone, das ist ein Relikt. Man darf denken über Relikte, wie man will, aber die Dornenkrone kommt tatsächlich aus dem Nahen Osten. Wir wissen nicht, ob es die Dornenkrone ist, die wirklich Jesus getragen hat. Aber eine kleine Chance besteht, dass es wirklich die Dornenkrone ist, die man Jesus aufgedrückt hatte. Sei sie's oder sei sie's nicht. In der Karwoche brennt Notre Dame. In der Karwoche wird die Dornenkrone gerettet aus der brennenden Kirche. Und das, was aus der ausgebrannten Kirche übrig bleibt, ist das Kreuz. Das Kreuz in der Kirche. Und ich finde das eine Botschaft in die Karwoche hinein. Selbst Feuer kann das nicht zerstören, was Jesus getan hat. Was Jesus am Kreuz für uns getan hat und die Dornenkrone, die dort gerettet worden ist. Und wir lesen im Johannesevangelium Kapitel 19 über das, was Jesus getan hat. Da heißt es ab Vers 16. Da überließ Pilatus ihnen Jesus zur Kreuzigung. Sie nahmen Jesus und führten ihn ab. Jesus trug das Kreuz selbst zum Ort, der Schädelstätte genannt wird, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm noch zwei andere, einen auf jeder Seite von ihm, mit Jesus in der Mitte. Pilatus ließ ein Schild über ihn anbringen, auf dem stand Jesus von Nazareth, König der Juden. Der Ort, an dem Jesus gekreuzigt wurde, lag in unmittelbarer Nähe der Stadt. Und das Schild war in Hebräisch, Lateinisch und Griechisch geschrieben, sodass viele Leute es lesen konnten. Da sagten die obersten Priester zu Pilatus, schreib nicht König der Juden, sondern schreib, er behauptet, ich bin der König der Juden. Pilatus entgegnete, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Nachdem die Soldaten, es waren vier Mann, Jesus gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider unter sich auf. Sie nahmen auch ein Untergewand an sich. Es war ohne Naht aus einem einzigen Stück gewebt. Deshalb sagten sie, wir wollen es nicht zerreißen, sondern darum würfeln. Damit erfüllte sich die Schrift, in der es heißt, sie teilten seine Kleider unter sich auf und würfelten um sein Gewand. Und so machten sie es. In der Nähe des Kreuzes stand die Mutter von Jesus und ihre Schwester sowie Maria, die Frau von Klopas und Maria Magdalena. Als Jesus seine Mutter dort neben den Jüngern stehen sah, den er lieb hatte, sagte er zu ihr, Frau, das ist jetzt dein Sohn. Und zu den Jüngern sagte er, das ist nun deine Mutter. Von da an nahm der Jünger sie zu sich in sein Haus. Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war. Und um zu erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt war, sagte er, ich habe Durst. Sie tauchten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig und steckten ihn auf einen Ysopzweig, den sie an seine Lippen hielten. Als er davon genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Dann neigte er seinen Kopf und starb. Pilatus ließ den Grund für seine Kreuzigung, für die Kreuzigung von Jesus, oben am Kreuz befestigen. Und dort stand Jesus von Nazareth, der König der Juden. Der König der Juden. Und es stand auf Hebräisch, stand auf Lateinisch und es stand auf Griechisch dort. Hebräisch, die Sprache der religiösen Menschen. Sie konnten es lesen. Lateinisch, die Sprache der Unterdrücker, der Politiker, der Leute, die Macht hatten. Sie konnten es lesen. Es stand auf Griechisch dort, die Sprache der Gelehrten, der Wissenschaftler. Sie konnten es lesen. Und bis heute erklingt diese Botschaft, dass Jesus der König der Juden ist, für alle Menschen. Diese Botschaft erklingt für die Leute, die Macht haben, für die Leute, die religiös sind, für die Leute, die an die Wissenschaft glauben. Jesus ist der König. Jesus ist der König. Und die Juden warteten darauf, dass Gott einen neuen König bringen würde. Einen König, so wie David es war. David war der beste König, den sie bis dann hatten. David war der König, der über ganz Israel, über das Nord- und Südreich regierte. Unter ihm ist das Land aufgeblüht. Keiner war wie David. David hat Tausende erschlagen. David hatte eine besondere Beziehung zu Gott. David war der König von Israel. Er war der beste König. Und Gott versprach dem Volk Israel nun, ich werde einen noch besseren König für euch bringen. Einen König, der auf dem Thron Davids sitzen wird, für immer. Der das Reich Gottes für alle aufrichten wird. Diesen König erwartete das Volk Israel. Diesen König erwarteten sie. Und doch mussten sie etwas ganz anderes erleben. Sie mussten erleben, wie das Königreich nach David und nach Salomo zerbröselte, auseinanderfiel, von Eroberern eingenommen wurde. Sie warteten Jahre. Sie warteten Jahrzehnte. Sie warteten Jahrhunderte. Und dennoch ließen sie nicht die Hoffnung fallen, auch als andere Länder kamen und sie einnahmen, ihr Land einnahmen und über sie herrschten und sie unterdrückten und sie Sklaven wurden von anderen. Wann würde Gott dieses Versprechen endlich erfüllen? Wann? Und dann geschah eigenartige Dinge. Ein Königskind wurde geboren. In der Stadt Bethlehem. Wie es schon das Alte Testament voraussagte. Und ein Königskind wurde angebetet von weisen, fernen Leuten und von Hirten, einfachen Leuten. Und als Jesus dann eingezogen ist nach Jerusalem, da hat das ganze Volk gerufen, Hosianna sei der Sohn Davids. Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Hosianna sei der Sohn Davids. Das Volk wusste gar nicht, was es da rief. Es rief nämlich aus, der Sohn Davids, das ist der Thronfolger. Das ist der, der sich auf den Thron von König David setzen wird. Und das ganze Volk rief das aus. Und als die hohen Priester und Schriftgelehrten dann die Wunder sahen, die er tat, auch als er im Tempel war und Die Leute, die da Handel trieben und die Leute, die da nichts Gutes im Tempel taten, rauswarf und die Tische umwarf und sagte, das ist ein Bethaus. Und ihr habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Und als sie das sahen, hörten sie die Kinder schreien, Hosianna dem Sohn Davids, Hosianna dem Sohn Davids. Und wieder rufen Kinder aus, das ist der Sohn Davids, das ist der Thronfolger. Und die hohen Priester und Schriftgelehrten, die sich eigentlich in der Bibel auskennen, die entrüsten sich. Die wollen das nicht hören. Die wollen Gottes Plan, den Gott hat, nicht anerkennen. Und dann lesen wir in Matthäus 22, wie Jesus davon spricht. Er unterhält sich mit den Schriftgelehrten und Pharisäern, Vers 31. 41. Und Jesus stand mitten unter den Pharisäern. Er richtete eine Frage an sie. Was denkt ihr über den Christus? Was denkt ihr über den Messias? Was denkt ihr über den Retter? Wessen Sohn ist er? Sie antworteten, er ist der Sohn Davids. Jesus erwiderte, warum hat ihn David, geleitet durch den Heiligen Geist, dann Herr genannt? Denn David sagte, der Herr sprach zu meinem Herrn, setz dich auf den Ehrenplatz zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde demütige und sie zum Schemel deiner Füße mache. Wenn David ihn Herr nannte, wie kann er dann gleichzeitig sein Sohn sein? Niemand konnte seine Frage beantworten. Danach wagte es niemand mehr, ihm weitere Fragen zu stellen. Jesus sagt also, David hat schon damals im Psalm gesagt, dass der Nachkomme sein Herr sein wird, dass er größer sein wird als er selber, dass er der Nachkomme, der legitime Nachkomme ist, der das Recht hat, den Thron einzunehmen des Volkes Gottes. Und Jesus ist der versprochene König, den selbst der beste König Herr nennt. Jesus ist der König der Könige. Und diesen von Gott versprochenen König kreuzigten ihn. Nur weil der König nicht nach ihrer Vorstellung kam. Nicht mit Prunk und er lebte nicht in Saus und Braus. Er verzichtete auf Machtspiele und Kräftemessen. Er war demütig, barmherzig, sanftmütig. So einen unpolitischen, so einen schwachen König in ihren Augen wollten sie nicht. Und die Priester, die sich mit dem Wort Gottes auskannten, sie beschwerten sich bei Pilatus und über das Schild und sagten, schreib nicht König der Juden, schreib was anderes, schreib, er sagt von sich, er sei der König der Juden. Sie hatten gedacht, wenn wir ihn ans Kreuz bringen, dann haben wir unser Ziel erreicht. Sie haben gedacht, sie haben ihr Ziel erreicht. Aber das Volk Gottes will diesen König nicht. Weg mit ihm, weg mit ihm. Und so spotten vorher die römischen Soldaten. Und sie drücken ihm die Dornenkrone auf, legen ihm einen Purpurmantel um und huldigen ihn als König. Und sie wissen gar nicht, dass sie mit ihrem Spott ihn wirklich zum König gekrönt haben. Mit der Dornenkrone. Sie haben ihn wirklich zum König gekrönt. Und dann kreuzigten sie ihn. Die Kreuzigung war damals und ist bis heute eine der schlimmsten Folter, die man sich vorstellen kann. Der Gekreuzigte wurde nicht nur mit Nägeln oder mit Seilen dort befestigt, nein, er erstickte langsam, qualvoll, bevor man ihn auch noch gefoltert und gegeißelt und ausgepeitscht und geschlagen hatte, hing der Verurteilte am Kreuz. Er hing dort und sein ganzes Körpergewicht zog ihn nach unten. Und man konnte nicht mehr atmen. Man konnte nicht mehr den Brustkorb heben. Und so erstickte man immer wieder ganz, ganz langsam über Stunden. Immer wenn man noch Kraft in den Beinen hatte, konnte man sich von unten noch mal hochdrücken, um noch einen Luft zu schnappen. Und wenn den Römern das zu lange dauerte, dann brach man demjenigen die Beine, damit man sich nicht mal hochdrücken konnte. Und Jesus hing dort am Kreuz, obwohl er ohne Schuld war. Er nahm diese Schmerzen in Kauf. Er ertrug unsagbare Schmerzen und Erniedrigung. Er verzichtete auf seine Königwürde. Er erduldete Spott, Hohn, Verachtung und die Folter. Und selbst als er da am Kreuz hing, sah er seine Mutter Maria, und er sah sie voll Liebe an. Und er kümmert sich um sie. Was für eine Liebe! Selbst noch im größten Leid denkt er an andere. Und obwohl Maria und Johannes nicht verwandt waren, nimmt Johannes sie bei sich dann auf. Und Jesu Leiden und Tod am Kreuz bringt Reaktionen beim Menschen hervor. Entweder bringt es Menschen zusammen wie Maria und Johannes, oder es bringt Menschen dazu, ihn auszulachen, ihn zu verspotten, ihn zu verhöhnen und sagen, was für ein Quatsch. Und Jesus bringt auch Menschen zusammen wie Maria und Johannes, die nicht verwandt miteinander waren, und sie kümmern sich umeinander. Und Jesus überwindet die Trennung, die zwischen uns steht. Die Trennung zwischen den Menschen. Und das gilt bis heute, dass Jesus diese Trennung überwindet, die Trennung bei aller Unterschiedlichkeit, dass wir zusammenkommen können, dass wir Gemeinschaft miteinander haben, dass wir uns umeinander kümmern können. Und so bringt sein Leiden am Kreuz schon Menschen zusammen, die mitten in Trauer und Ohnmacht sind, obwohl Jesus noch nicht gestorben war. Bringt es schon Frieden zwischen Menschen. Und dann ruft er: Es ist vollbracht, und stirbt. Es ist mehr als ein Aufschrei, dass jetzt alles überstanden ist, dass er endlich nicht mehr das Leid ertragen muss. Nein, er ruft: Es ist vollbracht. Der Plan Gottes, die Menschen für sich zurückzuholen, kommt endlich zum Ziel. Von Anbeginn wusste Jesus, was auf ihn zukommt. Von Anbeginn wusste Gott, was auf ihn zukommt, als er die Menschen geschaffen hat. Noch bevor er Adam und Eva geschaffen hat, wusste er, was die Menschen tun werden, dass sie keinen Herrn über sich haben wollen, dass sie ihren eigenen Willen leben wollen, dass sie nicht nach Gottes Willen fragen wollen. Und trotzdem hat Gott die Menschen erschaffen. Und noch bevor Adam und Eva gesündigt haben, hat Gott einen Plan geschaffen, einen Plan zur Rettung der Menschen, einen Plan, damit Menschen zurückkommen. Damit die Trennung zwischen uns und Gott aufgehoben wird. Und so machte er diesen Plan, den Plan, Abraham auszuwählen, aus Abraham ein Volk entstehen zu lassen, dem Volk mit dem Volk einen Bund zu schließen, dem Volk einen Tempel zu geben, dort, wo Gott wohnen würde, wo er zu finden sei. Er machte einen Plan und sagte, wenn ihr Tiere opfert, kann die Trennung zu mir aufgehoben werden dadurch. Der Tod der Tiere nimmt eure Sünde auf. Das Blut reinigt euch von seiner Sünde. Und dieses Opfertier, das musste ohne Fehler sein. Dieses Opfertier, das musste das Erstgeborene sein. Nicht das, was man übrig hatte, sondern das Opfer, was weh tut, was den Menschen weh tut, was man nicht gerne weggibt, weil man könnte es verkaufen oder selber nutzen. Das sollte man Gott zum Opfer geben. Und das ist ein Bild auf das, was Gott später tun wird, dass er nämlich selber sein einziges, erstgeborenes opfert, nämlich seinen eingeborenen Sohn, der ohne Sünde war, der ohne Fehler war, der dort am Kreuz stirbt. Und sein Blut bringt uns Vergebung und Frieden und hebt die Trennung auf. Und in Hebräer 10, da heißt es, da sagt er, das Blut von Tieren konnte keine Sünden aufnehmen. Es war nur ein Bild für das, was noch kommt. Und Jesus ist das Opferlamm Gottes. Jesus ist das Opferlamm Gottes, das die Trennung aufhebt, der uns befreit. Und so konnte Gott schon im Alten Testament gar nicht zurückhalten, was er geplant hat. Und so ließ er immer wieder durchblitzen, was er machen wird. Er sagte dem Volk Gottes immer wieder, dass er einen neuen König schicken wird, dass er einen Messias schicken wird, einen Erretter schicken würde. Und es hat sich alles erfüllt mit Jesus. Und wir haben in der Schriftlesung Psalm 22 gehört. Und nur schon allein in diesem Psalm, den David geschrieben hat, stecken so viele Verheißungen für das, was dort am Kreuz geschehen ist. Wir lesen schon bereits im ersten Vers, wie es heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist das, was Jesus am Kreuz erlebt, dass er die Trennung, unsere Gottestrennung auf sich nimmt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der, der immer mit Gott verbunden war, von Ewigkeit zu Ewigkeit her, muss die Trennung, unsere Gottestrennung auf sich nehmen. Und dann in Vers 16. Mein Körper ist ausgetrocknet wie eine Scherbe aus Ton. Meine Zunge klebt mir am Gaumen. Sodass er da sagte, mich dürstet am Kreuz. Und dann in Vers 17 heißt es zum Schluss, sie haben mir Hände und Füße durchbohrt. Und in Vers 18, alle meine Knochen kann ich zählen. Sie haben Jesus nicht die Füße gebrochen, nicht die Beine gebrochen, damit er sich wieder hoch drücken konnte, weil er schon gestorben war. Sie haben ihn vom Kreuz so runtergenommen, ohne dass er gebrochene Knochen hatte. Das sagt Psalm 22, sagt es schon aus. Alle meine Knochen kann ich zählen. Keine gebrochenen Knochen. Und in Vers 19, sie teilen meine Kleider unter sich auf und würfeln um mein Gewand. Wir haben es gelesen im Text. Es ist erstaunlich, dass so viele Verheißungen durch Jesus erfüllt werden. Das kann kein Zufall sein. Und wenn jemand am Kreuz hängt, dann kann er sich nicht das nochmal überlegen, was stand denn da eigentlich alles im Psalm 19? Was muss ich jetzt sagen? Was soll ich jetzt tun? Es erfüllt sich das, was David durch den Heiligen Geist vorausgesagt hat. Hunderte Jahre im Voraus wird erfüllt am Kreuz. Jesus ist der versprochene Messias. Er ist das Opferlamm Gottes. Er ist und bleibt der König der Könige. Niemand hat ihn aus der Welt schaffen können. Jesus starb am Kreuz. Er nahm meine Sünde dort auf sich, damit ich Frieden mit Gott haben kann. Und er tat das alles aus Liebe für dich und für mich. Amen. Lass uns beten. Jesus, wir beten dich an, der du der König der Könige bist und der doch die Gestalt eines Dieners annahm. Wir danken dir von ganzem Herzen für das, was du für uns getan hast. Du bist zu Sünde geworden am Kreuz. Du hast alles das, was uns von Gott trennt, auf dich genommen. Wir loben dich dafür, dass du diesen Weg gegangen bist, ganz bewusst und aus Liebe. Wir danken dir, dass wir es feiern dürfen, dass du uns befreit hast von Sünde, Schuld, Tod und Teufel. Es hängt an deinem Kreuz. Und wir loben dich dafür und ehren dich dafür und preisen deinen Namen, Herr. Danke. 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 Amen.